als wir das gesungen haben, hatte ich so den Eindruck, gehabt, das, was wir das Gefühl haben, das ist gross für Gott, was wir ihm zutrauen, ist für ihn klein. Man hat keine Vorstellung, was gross für ihn ist. Er ist so viel höher, so viel mächtiger, so der ganz andere. Und so sind wir eingeladen. Und ich möchte gerade einfach noch einmal so beten. Für all die, die an einem Ort stehen, wo sie sagen, Jesus, ich brauche ein grosses Eingreifen von dir. Der Herr spricht dir zu. Es ist für mich leicht, dir zu Hilfe zu kommen. Und klar, das löst uns in unserer Spannung aus. Warum tut er es denn nicht? Warum hat er sich noch nicht gezeigt? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber wir dürfen darum bitten. Und Jesus, danke, dass du so gross bist, dass das, was für uns gross scheint, für dich noch lang klein ist. Und wir kommen vor dir mit unserer Bedürftigkeit. Du siehst unser Leben. Du siehst, dass Menschen da sind, die ganz besondere Herausforderungen in ihrem Leben haben. Vielleicht haben sie sich nicht einmal aufmachen in diesen Gottesdienst, weil die Lasten so schwer sind. Schau jetzt nur zu oder höre nur zu. Jesus, danke, dass wir dürfen bitten um dein Eingreifen. Wir trauen dir zu, dass du die Situationen veränderst und zu Hilfe kommst. Rechtzeitig danke dir dafür. Amen. Amen. Ja, um die Grösse von Gott geht es auch heute. Dani hat schon angetönt, die Massnahmen laufen aus und ich habe noch einmal so einen Selbsttest mitgenommen. Nicht nur, um jetzt zu machen, das wäre eine blöde Situation, wenn er plötzlich positiv wäre, aber ihr habt sicher auch noch von denen daheim. Und was macht man damit? Die waren doch mega teuer gewesen, sollen wir es einfach fortgehen? Ich werde ganz am Schluss vom Gottesdienst euch einen kleinen Hack zeigen, wie man die weiterverwenden kann. Das Thema heute ist Jesus kommt wieder. Und die grosse Frage ist doch, bin ich bereit? Und man kann den Selbsttest umbauen zu einem Selbsttest, bin ich bereit, dass Jesus wiederkommt. Aber das kommt erst ganz am Schluss vom Gottesdienst. Lass uns unsere Bibel aufschlagen, wir sind noch immer in der Offenbarung. Und wir gehen eigentlich noch ganz zurück dort, wo wir eingestiegen sind, Offenbarung 1. Und das meiste von diesem Text haben wir schon angeschaut miteinander. Aber der Höhepunkt, die Kernaussage, eigentlich die Hauptbotschaft der ganzen Offenbarung, habe ich noch ausgelassen, wie ich empfunden habe, das braucht einen ganzen Gottesdienst. Und so lesen wir miteinander Offenbarung 1, Vers 7 und nachher auch noch Vers 8. Offenbarung 1, 7 und 8. Er, Jesus, wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung, das Ziel aller Dinge, sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt. Der allmächtige Herrscher. Er wird wiederkommen auf den Wolken. Und da ist noch die Rede von durchbohrt sein und so weiter. Vielleicht hast du beim Zulassen gedacht, wie ist das komisch ausgedrückt? Ja, hier sind zwei alttestamentliche Zitate aus Daniel 7 und Zacharia 12 zusammengefügt in den Vers hinein. Und interessanterweise hat Jesus das genau gleich gemacht. Er hat, als er über seine Wiederkunft geredet hat, da kommen wir dann noch dazu, hat er die gleichen Verse genommen, ein bisschen anders, Schwerpunkt, aber genau die gleichen aufgenommen und betont. Aber da kommen wir dazu, wir möchten Schritt für Schritt durchgehen. Als erstes steht hier, er wird wiederkommen auf den Wolken. Was bedeutet das? Warum mit den Wolken? Vielleicht gehen wir am besten, um das einzuordnen, zurück zu seinem Abschied. Wo er die Welt verloren hat. Nach seiner Auferstehung ist er ja seinen Jüngern immer wieder begegnet, hat darüber geredet, über das Reich, das angebrochen ist. Und sie haben es ja bis am Schluss nicht verstanden. Sie haben gemeint, jetzt kommt der Moment, wo Jesus Trümmer aus dem Land rauskickt und seine Herrschaft aufrichtet. Und wo Jesus dann seine Jünger bestellt hat nach Bethanien, dort, wo er den Lazarus aufgeweckt hat, ich bin sicher, dass sie mit ganz besonderen Erwartungen gekommen und haben sich gefragt, was wird jetzt passieren? Ja, was ist passiert? Jesus hat sie gesegnet und wurde von ihren Blicken emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, vor ihnen Augen weg. Und die Jünger wie versteinert, natürlich von Ehrfurcht ergriffen, aber komplett verwirrt, was hat das zu bedeuten? Sie sind so lange dort gestanden, dass Jesus noch zwei Engel musste schicken, die sie wieder aus ihrer Verstarrung aufgeweckt hat. Warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Die Jünger waren Zeugen von diesem Ereignis. Statt dass in dieser Welt die Herrschaft von Jesus sichtbar aufgerichtet worden ist, hat er seine Herrschaft im Himmel. Das meint nicht die Atmosphäre oder die Stratosphäre, sondern einen ganz anderen Bereich, in der geistlichen Welt, in der geistlichen Realität aufgerichtet. Und er ist einfach wie dort übergetreten, als wäre die Tür aufgegangen und rein. Die Jünger waren Zeugen davon. Und wir können hier lesen, genau gleich wird er zurückkommen. Die Tür wird aufgehen und er tritt wieder rein in die materielle Welt. Jesus hat das eben seinen Jüngern schon vorher angekündigt, die hat es schon vorher erwähnt. Sie werden den Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen sehen mit grosser Macht und Herrlichkeit. Ich glaube, das Kommen mit den Wolken, der Ausdruck, da passiert etwas, was nicht mit dieser Welt zu tun hat, sondern mit der geistlichen Welt, ist ein Zeichen von seiner Macht, Herrlichkeit und Autorität. Also sein Gehen und sein Kommen, ganz ähnlich. Mit einem entscheidenden Unterschied. Als er gegangen ist, war nur sein engster Jüngerkreis dabei und Zeugen. Wenn er wiederkommt, kommt er zwar auf die gleiche Art, aber hier steht, alle Augen werden ihn sehen. Wenn er wiederkommt, ist das ein Ereignis von kosmischer Dimension, natürlich viel mehr. Aber ich habe gar kein Wort, um das auszudrücken. Du musst dich erinnern, weil noch lange her noch das WEF stattgefunden hat, das letzte, ist ja Donald Trump als Main Speaker, Ehrengast, hier angereist. Und ich weiss noch, dass unsere nationale TV-Anstalt nötig gefunden hat, hier einen Live-Ticker zu machen. Air Force One im Anflug. Air Force One gelandet. Air Force One, Türen ist auf. Air Force One, der Trump steht auf der Stege. Und so weiter. Hat doch keinen interessiert. Ein riesen Tamtam. Den meisten war es egal gewesen. Wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, dann braucht es keinen Live-Ticker und keine Blickschlagziele. Alle werden ihn sehen. So ein gewaltiges Ereignis, wie die Welt noch nie erlebt hat. Er wird nicht schleichend in dieser Welt auftauchen, sich irgendwie infiltrieren. Mal hier, mal dort, im Geheimen. Sondern es ist, als würde ein Vorhang aufgerissen aus der geistlichen Welt und die Herrlichkeit hineinleuchten. Alle werden ihn sehen. Es ist extrem wichtig, dass wir uns das hinter die Ohren schreiben. Warum? Jesus hat davon geredet und ganz ernst gewarnt, dass in den letzten Tagen falsche Messias, falsche Retter gestalten und falsche Propheten werden auftreten. Und Jesus hat gesagt, sie werden grosse Zeichen und Wunder tun. Um, wenn möglich, sogar die Auserwählten irrezuführen. Das steht in Matthäus 24, 24. Und Jesus sagt, denkt daran, ich habe es euch vorhergesagt. Wenn also die Leute zu euch sagen, seht, er ist draußen in der Wüste, geht nicht hinaus. Und wenn sie sagen, seht, er ist hier im Haus, glaubt es ihnen nicht. Und ich weiß nicht, ob du dich auch schon mit diesen Versen auseinandergesetzt hast, aber es denkt, uiuiuiui, hoffentlich lohne ich mich nicht zu täuschen. Hoffentlich kriege ich nicht im entscheidenden Moment so einen Fake-Jesus auf einen Leim. Wie soll ich denn Jesus erkennen, wenn die Zeichen, wenn die Wunder, wenn die nur falsch sind, nicht verlässlich auf Jesus weisen? Also Bibeltext gibt Antwort. Wir müssen uns keine Sorgen machen, Jesus bei seiner Wiederkunft zu verpassen. Das ist nicht nötig. Jesus hat gesagt, gehen wir zurück zu dem Vers, glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hin leuchtet. Ein gewaltiges Ereignis. Alle Augen werden ihn sehen. Das können wir gar nicht verpassen. Das Entscheidende, was wir müssen tun, ist, uns nicht beeindrucken. Egal von was für Wunder wir hören. Der Teufel macht ja alles nach. Probiert es kopieren. Egal wie charismatisch die Gabe, wie ersehnt die Botschaft nach Frieden, nach Liebe, was auch immer. Egal wie drängend die Probleme sind, wo die Gestalt dann wird lösen. Egal wie viele tausend Menschen hinströmen und ihm zujubeln. Wer es auch ist, wenn er auftritt mit dem Anspruch, Heilsbringer zu sein, ist er fake. Weil Jesus, wo der echt Heilsbringer ist, Jesus, wo der echt Messias ist, er kommt nicht so, sondern er kommt in einem gewaltigen Erscheinen. Augenblicklich werden ihn alle sehen und alle werden ihn erkennen. Wir müssen keine Angst haben, zu verpassen. Macht euch keine Sorgen. Schauen wir darauf, dass wir nicht am Falschen nachlaufen. Aber Jesus, wenn er wiederkommt, wird sichtbar sein und erkennbar. Wenden wir uns der zweiten Aussage zu. Alle werden ihn sehen. Und die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Jesus kommt gleich und alle werden ihn sehen, aber nicht einfach staunen. Sensationell, spektakulär, was da abläuft. Sondern hier ist beschrieben, wie sie alle mit grosser Betroffenheit reagieren. Grosse, persönliche Betroffenheit. Ja, Jesus war ja schon tot am Kreuz, wo er mit der Lanze durchstochen worden ist. Sie waren ja ein bisschen pressiert, die Soldaten, wegen dem Viertag der Juden und so, das wollten abschließen. Apostel Johannes ist im Evangelium, wo die Szene Jesus am Kreuz, sie sterben und eben diesen Lanzenstoß in seine Seite beschreibt, kommentiert, das geschah, damit sich erfüllt, was in der Schrift steht. Und dann eben, Sacharja 12, 10, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Also auch der, der ihn durchbohrt hat, wird Jesus gesehen. Wer ist das? ist das nicht einfach ein römischer Soldat gewesen, der schon lange gestorben ist? Wieso ist der hier erwähnt? Oder ja, ist da Pilatus gemeint und die jüdische Führerschaft, die den Tod von Jesus wollen hat, seine Verbündeten vom hohen Priester und so weiter? Nein. Die sind nicht gemeint. Oh, aber nicht nur. Gemeint bist du und ich. Wir alle sind dafür verantwortlich, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und dass der Bord ist einfach der Abschluss von seinem Tod, seinem Sterben am Kreuz. Jesus hat klar gemacht, niemand nimmt mir das Leben. Ich gebe es freiwillig her. Er ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Er hat sich hingegeben, um unsere Schuld zu tragen. Um uns den Weg vor Versöhnung zurück zu Gott aufzutun. Und wegen dem ist auch die Reaktion, die hier beschrieben ist, sein Anblick wird alle in Trauer und Schrecken ersetzen, wehklagen. Wenn Jesus erscheint in seiner Herrlichkeit, wird es kein Aufbegehren geben, keine Diskussion. Seine Herrlichkeit zwingt alle Menschen auf die Knie. Das ist in Philipper 2 beschrieben. Aber sie werden nicht einfach niederfallen, sondern die Menschen werden wehklagen, weil sie erkennen, ich habe den Jesus durchbohrt. Er ist für mich gestorben und die Güte habe ich verschmäht. Ich habe ihm nicht gedankt. Ich habe das Geschenk nicht angenommen. Und seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit wird in diesem Moment kaum auszuhalten sein. Weil die Menschen ihre Sünde so schwer, so verheerend werden erleben. Die Bibel redet ja davon, dass in diesem Augenblick unsere geheimsten und tiefsten Gedanken einfach offenbar werden. Es wird alles ans Licht kommen. Wegen dem wird sein Anblick alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Und die Formulierung, die Beschreibung, das trifft mich extrem. Weil an anderer Stelle heisst es ja, dass Jesus erst kommt, wenn in allen Völkern das Evangelium predigt worden ist. Überall verkündet, überall die Einladung ausgesprochen, der Liebesbrief verteilt. Jesus, such dich, kehr um zu ihm. Und wenn hier steht, alle Völker werden trauern, dann kann das nichts anderes bedeuten, als dass viele, viele achtlos an diesem Geschenk, an dieser Einladung Gottes vorbeigegangen ist. Und sie werden augenblicklich die schlimmen Konsequenzen von dieser Entscheidung verstehen. Im 2. Thessalonicher Brief 1 zoomt der Apostel Paulus noch ein bisschen näher an. Und er beschreibt das folgendermaßen: Wenn er erscheint, wird er die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkannt und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Schrecklich. Jesus wird die Gottlosen wegstoßen. Das ist so ernst. Und ich bin so dankbar, wenn ich das lese und mir die Wiederkunft vorstelle, dass die Bibel gleichzeitig bezeugt, aber die Gerechten, die zu Jesus gehören, seine Kinder, wird er zu sich ziehen. Und wegen dem betonen wir das hier immer wieder. Und ich möchte es auch heute aussprechen, uns zurufen, vertrau dir Jesus an. Es gibt keine wichtigere Entscheidung in unserem Leben. Am Schluss von Offenbarung. Ich habe gesagt, das Thema ist die Wiederkunft von Jesus. Am Schluss von Offenbarung ruft Jesus selber.
Offenbarung 22, 12.
Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, der er für sein Tun verdient hat. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. So ein schönes Bild. Die Kleider, die gewaschen sind. Gewaschen im Blut von Jesus und Vergebung und seine Gerechtigkeit empfangen. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Keinen Zutritt hingegen haben, und wird aufzählt, all die, die Jesus zurückgewiesen haben. Ich sage das als Bekräftigung für uns, wo wir Jesus nachfolgen. Ja, es war die richtige Entscheidung. Ja, es ist richtig, mit Jesus zu leben. Und gleichzeitig sage ich es als Einladung für alle, die noch mit dem ringen. Ich möchte einladen. Jesus streckt dir seine Hand hin. Ergreif sie. Lass dich retten. Heute an diesem Tag. Sag Jesus, komm in mein Leben. Und im Vorbereiten habe ich so die Ermutigung von Jesus gespürt. Weißt du, wenn du am Ringen bist, hin und her gerissen, dann möchte ich dir eins sagen. Jesus ist dir mit seinem Heiligen Geist schon lange zu Hilfe gekommen. Hat dein Herz auf ihn ausgerichtet. Und du darfst ihn bitten, hilf mir. Hilf mir weiter zum Kreuz. Hilf mir, dir zu begegnen. Hilf mir, mir dein Leben anzuvertrauen. Hilf mir, an dir zu glauben. Ich möchte dich einladen, so ein Stossgebet in dir auszusprechen. Ja, eigentlich sind wir ja schon fast durch unseren Predigtext durch. Aber zwei Wörter sind übrig geblieben. Und die sind einerseits für mich eine enorme Ermutigung und gleichzeitig, wow, eine krasse Herausforderung. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Jesus kommt wieder zum Gericht. Und was sagt der Johannes? Wie kommentiert er das? Es rutscht ihm aus dem Herz raus. Ja, Jesus, Amen. Komm. Wir lesen ab und zu so ein Amen im Neuen Testament. Eigentlich immer, den Paulus ganz oft, wenn er über die Grösse von Gott schreibt, etwas beschreibt, dann driftet er ab in einen Lobpreis. Er kann gar nicht anders. Und am Schluss schreibt er Amen. Die Zustimmung von ganzem Herzen. Das ist mein Herzenswunsch. Amen, ja! Aber hier in diesem ernsten Thema, Jesus kommt bald. Und der Johannes, ja, Amen. Was bedeutet das? Das ist auch eine Frage an mich, an uns alle. Und ich möchte es uns ganz direkt stellen. Möchtest du, dass Jesus bald wiederkommt? Bist du heute, jetzt, bereit? Und ich möchte dich bitten, weich dieser Frage nicht aus, sondern beantworte sie. Möchte ich, dass Jesus jetzt wiederkommt? Ja, nein, jein. Ich kann die Frage nicht für dich beantworten. Aber vielleicht, wenn wir ehrlich sind, ist da doch eine leichte Unsicherheit? Bin ich bereit? Möchte ich das wirklich? Kann ich so wie Johannes aus vollem Herzen sagen, ja, Amen? Dann würde ich eher denken, ja schon, aber braucht noch ein bisschen Zeit. Der Gottesdienst soll nicht vorbeigehen, ohne diese Frage zu klären. Bin ich wirklich bereit? Und ich möchte zwei Aspekte auseinanderhalten. Das denke ich mir wichtig. Der erste Aspekt ist, habe ich Gewissheit, dass meine Schuld mir vergeben ist. Dass ich von Jesus die Gerechtigkeit und die Vergebung empfangen habe. Vergebung für alles, was war. Gerechtigkeit, dass ich vor Gott stehen kann. Das ist in dem Sinn eine rechtliche Ebene. Jesus sagt, das möchte ich euch zusprechen. Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben bereits getan. Bin ich bereit, Jesus zu begegnen? Der erste Aspekt ist, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, bin ich ein Gotteskind? Habe ich die Vergebung? Und das Schöne ist, das Wort Gottes sagt, der Heilige Geist bezeugt dir, dass wir seine Kinder sind. Wir haben eine Gewissheit in uns. Und es ist klar, wir können nicht immer auf unsere Gefühle abstützen. Es gibt Momente, da sind wir so rausgefochten, da sind wir so im Loch, so im Dunkeln, dass sind unsere Gefühle überhaupt nicht mehr verlässlich. Aber dann haben wir das Wort Gottes, wo wir uns fragen können, habe ich Jesus vertraut? Ja. Und wegen dem betone ich auch immer wieder im Taufkurs, das ist so wichtig, dass du dich als Erwachsener taufen lässt. Weil es kann sein, dass du mal in einer Krise bist. Und dann zählen nicht deine Gefühle. Weil deine Gefühle sind überhaupt nicht verlässlich. Dann zählt, was Jesus sagt. Wer mich von den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Wegen dem taufen wir Erwachsene. Das ist der erste Aspekt. Bin ich ein Gotteskind? Aber neben dieser rechtlichen Ebene, wenn es um Bereitschaft geht, Jesus zu begegnen, gibt es ja auch noch die Ebene von Bereitschaft. Von Bewährung. Lebe ich zur Ehre von Gott? Habe ich mich nach ihm ausgestreckt, dass er mir sein Bild verändern kann? Habe ich meinen Mitmenschen, das Umfeld, das Jesus mir reingestellt hat, habe ich ihnen von Jesus erzählt? Habe ich meine Gaben, meine Ressourcen so eingesetzt, dass sein Reich vorwärts gekommen ist? So, dass er zu mir kann sagen, du treu und gut Knecht. Ebene vor Bewährung. Das sollte ja eigentlich unsere ständige Frage sein. Und ich weiss nicht, wie es dir da geht. Mir befordert das irgendwie. Wenn ich mir das so überlege, weiss ich gar nicht, kann ich denn überhaupt in meinem Leben an einen Punkt kommen, wo ich sagen kann, ich bin bereit. Es gibt doch immer noch vieles zu machen, viel zu verändern, in meinem Charakter, in meinem Umfeld, in meinem Dienst, mit meinen Ressourcen. Jesus kommt bald. Ja, Amen. Bald. Einfach nicht gerade jetzt. Weißt du, was ich meine? Geht es dir auch so? Ich kann mich nicht mehr an meinen ersten Schultag erinnern. Ich habe gemerkt, ich weiss nicht einmal mehr, wie meine Lehrerin geheissen hat. Aber wir sind dann noch gerade zügelt von dem her. Eine kleine Entschuldigung. Stell dir vor, die erste Schultag. Du kommst aufgeregt mit dem neuen Schulsack, hockst an. Und die Lehrerin mit ernstem Gesicht steht sie vor der Klasse und sagt, nach 9 Schuljahren. Und dann kommt noch die Lehre, 3-4 Jahre. Dann werdet ihr eine Abschlussprüfung schreiben. Und dann müsst ihr ganz viel können. Traduktion, English Grammar, Algebra, zweiter Hauptsatz von Thermodynamik, wissen, was ein endoplasmatisches Retikulum ist. Philosophien von Plato bis Heidegger. Und der arme Erstklässler hockt da und versteht kein Wort. Kommt heim und sagt, Mami, ich habe nichts verstanden, außer eins. Ich schaffe das nicht. Was hat deine Mutter in ihrer weisen Art zu dir gesagt? Ich glaube, sie würde sagen, mach dir keine Sorgen. Gang einfach jeden Tag an. Lass gut zu, mach gut mit. Und dann wirst du bereit sein. Und ich glaube, das ist genau der Blickwinkel, den wir brauchen, wenn es um die Bereitschaft geht. Sei einfach täglich mit Jesus unterwegs. Lass gut zu, was er dir sagt, in seinem Wort, der Impulse vom Heiligen Geist, der anderen Menschen, die Jesus nachfolgen. Er braucht ja sogar Menschen, die nicht einmal Christ sind. Er braucht Eltern, er braucht alles Mögliche. Lass gut zu. Und mach gut mit. Mach mit, wozu er dich drängt. Er lebt ja in dir. Und wenn er dir eingibt, das ist nicht gut gewesen, dann geh doch hier und entschuldige dich. Wenn du merkst, in dieser Situation reagiere ich immer wieder falsch, dann geh ins Gebet und besprich das mit Jesus. Und am Abend legst du Jesus den Tag hin. Nimm seine Vergebung in Anspruch. Dankst für sein Durchtragen. Bittest um Kraft für den nächsten Tag. Und am nächsten Tag startest du einen neuen Tag mit Jesus. So wirst du parat sein. Ja, wenn ich jetzt in unsere Blicke schaue, so die ultimative Überzeugung, ist vielleicht noch nicht da. Wisst ihr, was wir denken, was ich denke? Ja, so ging's. Theorie und Praxis ist ja immer ein bisschen ein Spannungsfeld. Wenn ich genug Selbstdisziplin hätte, dann könnte es so gehen. Aber man hat ja schon seine Erfahrungen gemacht. Ich möchte uns eins sagen. Lasst uns nie vergessen. Mit Jesus leben ist nie einfach Selbstdisziplin. Nie. Das gehört dazu, selbstverständlich. Aber es ist eingebettet ins Wirken Gottes. Es ist nicht unsere Selbstdisziplin, sondern es ist meine Selbstdisziplin ummantelt vom Wirken Gottes. Apostel Paulus sagt so, 2. Thessaloniker 1, Vers 11, ist genau der Zusammenhang. Er redet über das Wiederkommen von Jesus und das Paratsein, wenn er da ist. Und er sagt Folgendes: Weil wir das alles vor Augen haben, hören wir nicht auf, für euch zu beten. Da merken wir schon, jetzt kommt eine neue Ebene ins Spiel. Wir bitten unseren Gott, der euch zum Glauben gerufen hat. Ist doch cool, wenn er das macht. Schon in dieser ersten Aussage sagt er hat ja angefangen. Er hätte ja wollen. Als er dich gerufen hat, hat er dich doch ja gekannt. Er hat ja gewusst, wer er ruft. Relax. Er, der euch zum Glauben gerufen hat, dass er euch hilft, ein Leben zu führen, das dieses Rufes würdig ist. Und dass er in seiner Macht alles Gute, das ihr vorhabt, zustande kommen lässt. Halleluja! Und er alles, was ihr auf der Grundlage des Glaubens tut, zur Vollendung bringt. Unsere Selbstdisziplin ist eingebettet ins Wirken Gottes. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht der Trost, den wir brauchen? Das, was ausmacht, dass Jesus nachfolgen nicht ein riesen Krampf ist, sondern eine riesen Freude. Wenn wir dürfen merken, wow, er lässt Sachen gelingen. Er bringt Sachen zur Vollendung. In meiner Kühnheit habe ich das abgeheilt. Er hat es ja nie geschafft, aber er hat es geschafft. Ich darf uns zusprechen. Mach dir keine Sorgen. Aber prüf deine Bereitschaft, stärkt dein Durchhaltevermögen. Und jetzt, das ist natürlich das Stichwort. Wie kann ich denn meine Bereitschaft prüfen? Selbsttest. Hast du noch einen daheim? Das kann man im Fall selber basteln. Der ist übrigens schon gebraucht und es funktioniert gleich. Das Einzige, was du brauchst, Nasenstäbe brauchst du nicht. Zum Glück, das würde das Herz gar nicht länger, ist ja klar. Man braucht Hypex. Man muss hier das Covid auslöschen. Und das geht es nicht. Löschst das aus, brauchst einen Stift und statt Covid schreibst du drauf Offenbarung 22,20. Das ist ganz einfach. Wir sind im 2022, umkehren, 2220. Und wenn du es vergisst, einfach die Bibel zuhinterst aufschlagen, das ist der zweitletzte Vers. Am Schluss kommt nur Tschüss. Und vorher kommt das. Schreibst drauf Offenbarung 22,20. Oben ein A, unten ein B. Und wenn du einen Selbsttest machen willst, funktioniert das so. Du lesest Offenbarung 22,20. A, erster Teil. Der, der sich für die Wahrheit all dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Und der Gedanke muss jetzt 10 Sekunden einwirken in unserem Inneren. Jesus sagt, ich komme bald. Und um den Test auszuwerten, ob du positiv oder negativ bist, lies ich Offenbarung 22,20b. Ja, Amen. Ja, Amen. Kann ich von ganzem Herzen hier dazu Ja, Amen sagen? Dann bist du positiv, dann bist du bereit. Und dann merkst du, nein, das kann ich nicht. Dann nimm das ernst und geh ins Gebet. Und red mit Jesus klar, was hindert mich, dass ich nicht bereit bin, dass Jesus kommen kann. Und das wollen wir jetzt tun miteinander. Und zwar mit dem Abendmahl. Ist dir schon aufgefallen, dass am Schluss, in dem Text, den wir immer lesen, um das Abendmahl einzuführen, steht, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Warum? Weil wir am Glauben festhalten, ohne dass wir es schon sehen. Wir halten im Glauben fest, dass durch Jesus der Bund aufgerichtet ist. Brot, sein Leib. Der Wein, sein Blut. Und wir halten im Glauben fest, dass die Gerechtigkeit von Jesus wie ein Mantel um mich gelegt ist. Und wenn wir jetzt das Mahl nehmen, tun wir das mit dem Selbsttest. Dass wir vor Augen haben, dass Jesus sagt, ich komme gleich. Und wir müssen schauen, bin ich positiv? Ja. Dann macht mir das Angst. Und dann ist nicht alles verloren, sondern dann sind wir eingeladen zum Kreuz, zu Jesus, der uns dient. Wegen dem hat er ja das Mal eingesetzt, um uns einen Moment zu geben, wo er uns zuspricht, der Bund ist geschlossen. Nimm es an, nimm Vergebung an. Ich möchte die Band führen, bitte.
Ich möchte einfach einen Moment Raum schaffen, wo wir zur Ruhe kommen. Und kann ich hören, was Jesus uns sagt. Und das Abendmahl funktioniert heute noch so, wie die letzten Mal auch, dass man während der Lieder, zwei Lieder, die nachher kommen, einfach eingeladen ist, links oder rechts, oder in dem Raum, wo du bist, vorne oder hinten, je nachdem, vorbeizugehen. Dort ist jemand, der dir austeilt, dass wir nicht überall reinfingern müssen. Und du kannst für dich das mal nehmen. Und eigentlich ist das eine furchterzeugende Vorstellung.